Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Recycling. Hier im Freien Senderkombinat Hamburg auf 93,0 MHz oder im Livestream unter fsk-hh.org/livestream überall auf der Welt zu hören. Ihr hört Recycling mit dem Titel Nach dem 7. Oktober. Rund ein Jahr ist der Terrorangriff der Hamas auf jüdisches Leben in Israel her. Dieser und folgende Terrorangriffe haben wieder einmal gezeigt, wie tödlich und gefährlich Antisemitismus ist. Wir hatten uns für heute vorgenommen, mit den Herausgebern eines Buches zu sprechen, mit dem Titel Nach dem 7. Oktober, Essays über das genozidale Massaker und seine Folgen. Ein Buch, welches von Tanja Martini und Klaus Bittermann in der Edition Tiamat herausgegeben wurde. Leider aufgrund unterschiedlicher Umstände ist es nicht möglich, das Interview zu führen. Aus diesem Grund haben wir uns für heute vorgenommen, dass wir Ausschnitte aus dem Buch lesen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was der unterschiedlichen Positionen und was dort versammelt ist. Das Gespräch mit Klaus Bittermann werden wir dann im Dezember führen und dann nochmal mehr zur Entstehungsgeschichte und weiteren Passagen und Teilen des Buches hören. Ich beginne mit dem Vorwort von Tanja Martini und Klaus Bittermann. Zitat Anfang. Was die Nazis den Juden antaten, war unsagbar. Die Sprachen hatten kein Wort dafür, denn selbst Massenmord hätte gegenüber dem planvollen, systematischen und totalen noch geklungen, wie aus der guten alten Zeit des Degerlocher Hauptlehrers, Zitat Ende, schrieb Theo W. Adorno im amerikanischen Exil. Der Degerlocher Hauptlehrer war ein Mann namens Ernst August Wagner gewesen, der 1913 in Stuttgart-Degerloch einen Massenmord verübt hatte. Angesichts der Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden und Jüdinnen lediglich von Massenmord zu sprechen, wäre eine Verharmlosung gewesen, gar einer Leugnung gleichgekommen. Auschwitz war etwas völlig anderes. Man rang um Begriffe, fand schließlich Metaphern, Holocaust, Shoah, und stritt vor allem von jüdischer Seite für die Erkenntnis, dass das absolut Böse, der Zivilisationsbruch, als präzedenzlose über die Juden und Jüdinnen und die gesamte Menschheit hereingebrochen war. Adorno benannte in der zitierten Passage aus der Minima Moralia bereits 1951 sehr genau, was die Shoah präzedenzlos machte. Das planvolle, systematische, totale, eben jene Absicht der Nazis, alle Juden und Jüdinnen aufzuspüren und sie gerade nicht zu unterwerfen und auszubeuten, sondern zu vernichten. Sie wollten die Endlösung. Inwieweit die Shoah als Zivilisationsbruch zu bezeichnen ist, wurde vielfach und gerade wieder im sogenannten Historikerstreit 2.0, der seit 2021 die Gemüter erhitzt, debattiert. Hat es nicht unzählige Zivilisationsbrüche vorgegeben? War der Mord an 10.000 Herero und Nama in der Kolonie Deutsch-Südafrika durch das Deutsche Kaiserreich, das dem Morden tausende sterbliche Überreste nach Deutschland brachte, nicht auch ein Zivilisationsbruch gewesen? Ja, zweifelsohne war er das. Und in beiden Fällen handelt es sich um einen Genozid. Als solche kann man sie vergleichen, wird aber Unterschiede konstatieren müssen, möchte man die antisemitische Ideologie, die die Nazis antrieb, und die in die beispiellose industrielle Vernichtung führte, nicht leugnen. Warum ist diese Frage wichtig? Es geht nicht etwa darum, eine Opferhierarchie aufzustellen, wie viele postkoloniale Theoretiker, die die Shoah als ein Ereignis unter anderem in der langen Geschichte kolonialer Gewalt und des Rassismus definieren, gerne unterstellen, sondern es geht darum, das Charakteristische der Shoah gerade nicht zu verfehlen, den Antisemitismus und das Totale der Tat nicht zu verkennen. Das erweist sich ständig aufs Neue als notwendig, wenn Vergleiche um des Vergleichens willen gezogen werden, die bei genauerem Hinsehen keine Erkenntnis fördern, sondern vielleicht gar historische Fakten vernebeln oder wenn Vergleiche bloß um der Delegitimierung des israelischen Staates willen gezogen werden und behauptet wird, den Palästinensern ergehe es unter den Israelis ebenso wie den Juden unter den Nazis. Das Spezifische der Shoah zu ignorieren, dient auch dazu, Israel nicht als sichere Heimstätte und Resultat aus der von Diskriminierung, Verfolgung und mordgeprägten Geschichte der Juden und Jüdinnen gelten zu lassen. Israel stattdessen als Siedler kolonialistischen Staat zu beschreiben, der Rassismus, gar Apartheid praktiziere und schlimmer noch, sich eines Genozids an den Palästinensern schuldig mache, soll diesen Staat delegitimieren. Begriffe sind nicht beliebig, sie haben Wirkung. Dass mittlerweile ein Großteil der jungen Menschen auch in den westlichen Ländern glaubt, dass Israel seit der Staatsgründung einen Genozid an den Palästinensern begeht, kann man zwar mit dem Verweis auf das Recht der Jugend auf Dummheit beschwichtigen, aber nicht ignorieren, denn das hat Folgen. Die Begriffe drohen leer zu werden und polarisieren dennoch derart stark, dass ein Gespräch zwischen jenen, die den Zionismus als legitimes Projekt einer verfolgten und versprengten Minderheit betrachten, und jenen, die im Staat Israel vor allem ein kolonialistisches Unternehmen sehen wollen, oft kaum noch möglich sind. Was am 7. Oktober 2023 in Israel geschehen ist, bedeutete eine zutiefst existenzielle Erschütterung für Juden und Jüdinnen aller Welt, vor allem für die Israelischen. Dass solche Grausamkeiten, wie sie die Terrororganisation Hamas verübt hat, übrigens auch an muslimischen Israelis und anderen israelischen Staatsbürgerinnen und sogenannten Gastarbeitern auf israelischem Gebiet möglich wären, hätte niemand für möglich gehalten. Dass sie möglich waren, bedeutet für die israelische Gesellschaft auch, der Gesellschaftsvertrag wurde aufgekündigt. Ein Vertrag, dessen erster und wichtigster Grundsatz dem Schutz der insbesondere jüdischen, israelischen Bürger und Bürgerinnen galt und für den man andererseits bereit war hinzunehmen, dass Israel nicht gerade ein reales Utopia geworden war. Der Schock und die Trauer, die der 7. Oktober über Israel gebracht hat, sind unbeschreibbar. Als wir dieses Buch abschlossen, befanden sich noch immer 136 Geiseln in der Gewalt der Hamas in Gaza. Das Morden der Hamas war derart hassvoll, sadistisch und entmenschlichend, dass die richtigen Worte fehlten, um zu beschreiben, was geschehen war. Ein zweiter Holocaust war der 7. Oktober nicht. Aber man suchte wieder nach Begriffen, die das Unfassbare fassen sollten, auf das es gebannt wäre. Nein, ein zweiter Holocaust war das Massaker nicht. Aber was allen Juden und Jüdinnen sofort klar war, diese Taten sollten an ihn anknüpfen. Sie sollten sich einschreiben in das Gedächtnis der Katastrophe und einen jeden Israeli, eine Israelin für immer ihres Sicherheitsgefühls berauben. Die Juden sollten verstehen, dass es für sie keine Sicherheit geben würde. Selbst wem diese Dimension außerhalb Israels verschlossen bleibt, konnte doch angesichts der vergewaltigten Frauen, misshandelten Kinder, bei lebendigem Leibe verbrannten Menschen und anderer unbeschreiblich grässlicher Taten, die die Hamas und zivile Palästinenser, die im Schlepptau der Hamas in Be'eri, Nir-Oz, Kfar Aza und anderen Orten eingefallen waren, doch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Oder doch? Allzu viele brachten nicht einmal einen Hauch, den Hauch eines Mitgefühls auf. Andere gingen nicht bloß einfach zur Tagesordnung über, sondern betrieben eine perfide Täter-Opfer-Umkehr. Weltweit kam es zu antisemitischen Äußerungen und Übergriffen. Die Texte in diesem Band legen Zeugnis davon ab. Nicht die Hamas, die seit 2007 die Palästinenser regelrecht enteignet und diktatorisch unterdrückt hat, war der erste Adressat der Demonstranten, sondern Israel als vermeintlich weißer, siedlerkolonialer Staat. Nicht einmal den Geiseln, darunter Kinder und Alte, wurde von allen Empathie entgegengebracht. Oft wurden Plakate, die ihre Gesichter zeigten und in vielen Metropolen plakatiert waren, um an sie zu erinnern, heruntergerissen. Einprägsam eine Szene in London, wo eine Frau immer wieder mit einem Messer auf eines der Plakate einstach. Terroristen wurden zu Freiheitskämpfern stilisiert und das genozidale Massaker an Juden zu einem Angriff verniedlicht. Was am 7. Oktober geschehen ist, trägt nicht einfach die Attribute eines Pogroms oder eines Terrorangriffs. Dieses Massaker war lange und im Detail geplant, mit immens viel Geld und einer ungeahnt perfekten Infrastruktur in Gaza im Rücken. Das Ziel und das Ergebnis waren so klar, wie es die genozidale Organisation Hamas mehrfach formuliert hatte, auch in ihrer Charta von 1988. Die Tötung möglichst vieler Jüdinnen und Juden. Gemäß dieser Charta ist das Ziel nicht bloß der Kampf gegen die sogenannte zionistische Invasion, sondern das Töten aller Juden. Das macht diese Organisation zu einer genozidalen. Deshalb ist im Unterschied im Untertitel dieses Buches von einem genozidalen Massaker die Rede. Das Wort Genozid ist zu einem politischen Kampfbegriff geworden. Häufig wird suggeriert, ein Genozid definiere sich über eine hohe Anzahl von Opfern. Eva Ilus erinnert in ihrem Text völlig richtig daran, dass, Zitat Anfang, moralisches Empfinden, bürgerliches Recht und internationales Recht eine klare Unterscheidung machen zwischen verschiedenen Tötungsarten. Kollateralschäden, ein erschreckend unpersönlicher Begriff, unterscheiden sich moralisch und rechtlich von der Enthauptung von Kindern, weil ein anderes Maß an Absicht und direkter Verantwortung dahinter steht. Diese Unterscheidung zu leugnen, käme einer Leugnung der Voraussetzungen unseres Rechtssystems gleich. Zitat Ende. Jedoch ist es nicht die Schwere des Verbrechens, die einen Genozid definiert, sondern die planmäßige Tötung eines Menschen aufgrund seiner Zugehörigkeit zu einer Gruppe, die sich durch Sprache, Religion und Tradition von anderen unterscheidet, in der Absicht, die Gruppe als solche auszurotten. Der polnisch-jüdische Jurist Raphael Lemkin prägte den neuen juristischen Begriff Genozid 1944 als Reaktion auf die Shoah. Er setzt sich aus dem altgriechischen Genos, der Stammherkunft folgt, und dem lateinischen Kaedere, töten, morden, metzeln, zusammen. Das Ausmaß und die Folgen der Bombardierung des Gazastreifens durch Israel als Reaktion auf den 7. Oktober sind fürchterlich. Die Zahl der Toten geht bisher schätzungsweise in die Zehntausende. Dennoch ist die Zerstörung der terroristischen Infrastruktur und der Hamas alternativlos. Wenn auf die Frage, ob das überhaupt gelingen kann, sich noch nicht beantworten lässt, es ist sicher kein Zufall, dass einer aktuellen Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung und des Palestinian Center for Policy and Survey Research zufolge das Massaker der Hamas im Westjordanland mehr Zustimmung findet als in Gaza selbst. Gegenüber 57% der Menschen in Gaza befürworten 82% der Menschen im Westjordanland das Massaker der Hamas. Man kann spekulieren, dass die geringere Zustimmung aus der konkreten Erfahrung mit der Schreckensherrschaft der rechtsextremen Hamas resultiert. Genozidale Fantasien haben jedoch auch einige rechtsextreme Politiker der israelischen Regierung. Das ist kein Geheimnis. Ein Finanzminister Bezalel Smotrich oder ein Itamar Ben-Gvir, Minister für nationale Sicherheit, sind längst auch ein Risiko für Israels innere Sicherheit. Mehr als 100.000 Israelis gingen vor dem Krieg Woche für Woche gegen die Regierung und ihre geplante Justizreform auf die Straße. Und es war Netanyahu, der ein ganzes Land in Geiselhaft nahm, um durch eine Regierungskoalition mit rechten und religiösen Parteien einen Korruptionsprozess zu entkommen. Mittlerweile, in der ersten Januarwoche 2024, wurden ein zentrales Element der Justizreform, die dem obersten Gericht die Möglichkeit nehmen sollte, Entscheidungen der Regierung als unangemessen einzustufen und außer Kraft zu setzen, von Israels oberstem Gericht gekippt. Die Änderung der Klausel hätte den Kerneigenschaft des Staates Israel als demokratischen Staat schweren und beispiellosen Schaden zugefügt. Zitat Ende, hieß es in der Begründung. Die Regierung unter Benjamin Netanyahu hat nach dem Hamas-Massaker keine Fehler bereut. Sie und die Sicherheitsbehörden waren es, die die Katastrophe vom ersten Schabbat im Oktober nicht verhindert haben, weil sie Hinweise auf eine Bedrohung aus Gaza nicht ernst genommen und Kapazitäten der Armee von der Grenze zu Gaza abgezogen hatten, um das Klientel des rechten Regierungsapparats, die Siedler im Westjordanland, zu schützen. Hinzu kommt eine von Ignoranz und Überheblichkeit geprägte Politik gegenüber der Hamas selbst. insofern man glaubte, diese rechtsextreme Terrororganisation zum Spielball im innerpalästinensischen Interessenkonflikt machen zu können. Als Generalstabschef Herzi Halevi Anfang Januar 2024 völlig richtig ankündigte, eine Kommission zur Aufarbeitung der Fehler der Armee einzusetzen, wurde er von rechtsgerichteten Ministern scharf angegangen. Eine Umfrage der Israel Democracy Institute zufolge wollten Ende Dezember 2023, Anfang Januar 2024 nur noch 15% der Israelis, dass Netanjahu nach dem Ende des Gazakrieges im Amt bleibt. Die aus Gaza zurückgekehrten Geiseln berichten von Psychofolter und, wie die 17-jährige Agam Goldstein Almog, von schwerem sexuellen Missbrauch. Viele Israelis sprechen von einem kollektiven nationalen Trauma. Dem Beschuss aus Gaza folgten Raketen aus Jemen und Libanon. Israel blieb keine Zeit für Trauer. Die in diesem Band versammelten Texte sind selbst Ausdruck des Schocks und der Trauer, die das genozidale Massaker der Hamas auslöste. Die Autorinnen und Autoren, jüdische und nichtjüdische, suchen nach Worten. Ihr Ring um Fassung ist dem Geschriebenen manchmal deutlich anzumerken. Die meisten Texte des Bandes sind journalistische Texte, manchmal unter Zeitdruck und nicht ohne Emotion zu dem Zeitpunkt entstanden, an dem es keine Relativierung des Grauens geben durfte. Sie bezeugen einen bestimmten historischen Moment. Nach dem Eröffnungsessay des Schriftstellers und Historikers Doron Rabinovici folgen die Texte der chronologischen Anordnung ihres ursprünglichen Erscheinungsdatums bzw. die Originalbeiträge dem Datum, an dem sie für diesen Band verfasst worden sind. Die Zukunft des Staates Israel ist so ungewiss wie lange nicht mehr. Jenseits jeder Kritik nationalistischer Konzepte, nationalstaatlicher Konzepte und Gewalten sind es die Worte John Omeris, die den Kern eines Gefühls zu Israel treffen, das viele teilen können. Meine persönlichen Beziehungen zu diesem Land, von dem Thomas Mann in der Josephs Tetralogie gesagt hat, es sei ein Mittelmeerland, nicht gerade heimatlich, etwas staubig und steinig, sind quasi null. Ich habe es niemals besucht, spreche seine Sprache nicht, seine Kultur ist mir auf geradezu schmähliche Weise fremd, seine Religion ist nicht die meine. Dennoch ist das Bestehen dieses Staatswesens mir wichtiger als das irgendeines anderen. Zitat Ende. Es folgt der Text von Eva Illus aus dem Sammelband Nach dem 7. Oktober, Essays über das genozidale Massaker und seine Folgen, herausgegeben von Tania Martini und Klaus Bittermann, erschien im Verlag Edition Tiamat. Ich beginne mit dem Text von Eva Illus. Wir, die Linken, nicht mehr. Intellektuelle Vernebelungsstrategien. Ich glaubte, dass vor allem die Leute aus meinem politischen Lager von den Gräueltaten der Hamas abgestoßen wären. Stattdessen sehen sich die Juden in Israel und in der Welt schamlos im Stich gelassen. Manche Ereignisse, die die Weltbühne erschüttern, führen unmittelbar zu einem fundamentalen Bruch. Der 7. Oktober 2023 markiert für die Juden in westlichen Demokratien einen Wendepunkt. Das klingt melodramatisch, ist es aber nicht. Tatsächlich wurde den Juden an diesem Tag der Boden unter den Füßen weggerissen. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben sich viele liberale Juden, so wie ich, auf die palästinensische Seite geschlagen und gegen die Forderungen der israelischen Regierung und messianischer Juden protestiert, gegen die ungleiche Behandlung von Juden und Arabern in der israelischen Gesellschaft und gegen die kritiklose Loyalität rechtsgerichteter Juden in der Diaspora angesichts von Netanjahus gefährlicher Politik. Die so extrem grausamen Massaker an israelischen Zivilisten vom 7. Oktober waren von der Hamas begangen, einer Organisation, die vorgibt, die Palästinenser zu vertreten, von den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union aber als terroristisch eingestuft wird. Niemand wird bestreiten können, dass es sich bei den von der Hamas verübten Massakern sowohl um Verbrechen gegen die Menschheit als auch um Kriegsverbrechen handelt. Tatsächlich waren diese Massaker selbst bei den haarsträubenden Merkmal, die ein Verbrechen gegen die Menschheit überhaupt erst ausmachen, noch mal ganz besonders grauenvoll. Menschen wurde der Kopf abgeschlagen, Kinder wurden vor den Augen ihrer Eltern getötet, es gab Vergewaltigungen und Leichenschändigungen. Normalerweise hat das Entsetzen etwas brutal Objektivierendes, das unsere vielen so überaus verfeinerten Interpretationsfähigkeiten immer wieder lähmt. Deshalb hielt ich bisher Verbrechen gegen die Menschheit immer für das Letzte, das überhaupt noch in der Lage ist, eine moralische Gemeinschaft zu stiften. Ich glaubte auch, dass das politische Lager, das am meisten von den Gräueltaten abgestoßen sein würde, meine eigenen Leute wären, die Linken. Nun nicht mehr. Ein großer Teil der Linken, also die Seite, die seit 2 Jahrhunderten Gleichheit, Freiheit und Menschenwürde verteidigt hat, begrüßte entweder die Nachrichten von den Massakern, Zitat, Widerstand gegen einen Besatzer, oder sie hat sie mit intellektuellen Vernebelungsstrategien abgetan. Die Linke hat terrorisierte Juden in der ganzen Welt und in Israel schamlos im Stich gelassen. In Frankreich haben die NPA, Neue Antikapitalistische Partei, und die postkoloniale Bewegung PIR, Parti Indigeniste de la République, die Massaker als Zeichen des heldenhaften Widerstands der Hamas-Kämpfer gefeiert. In den USA haben 23 Harvard-Studenten ihrer Befürwortung der Massaker einen intellektuellen Anstrich gegeben, indem sie die Verantwortung für das Massaker an 1400 israelischen Zivilisten wem zugeschrieben haben? Israel. Die ursprüngliche Verlautbarung dieses Palästinensischen Solidarity Committee, dem viele andere nicht-palästinensische Gruppen folgen sollten, ist aufschlussreich. Zitat Anfang. Die heutigen Geschehnisse haben nicht in einem Vakuum stattgefunden, heißt es da. Zitat weiter. In den letzten 2 Jahrzehnten wurden Millionen von Palästinensern im Gazastreifen zum Leben in einem Freiluftgefängnis gezwungen. Israels Vertreter aber versprochen, die Tore zur Hölle aufzumachen. Und die Massaker in Gaza haben bereits begonnen. Die Schuld liegt einzig und allein beim Apartheidsregime. Zitat Ende. Die Täter waren mit einem Schlag unschuldig an den Pogromen an jüdischem Leben. Die toten Juden waren durch ihre Zugehörigkeit zu Israel für ihren eigenen Tod verantwortlich. Die Reaktionen von Universitäten, Intellektuellen und Künstlern rund um den Globus wiederholten diese Position in dumpfer Gleichförmigkeit. Israel war der wahre und einzige Schuldige. Ein am 19. Oktober auf Artforum veröffentlichter und von vielen Tausenden, darunter Intellektuelle wie Judith Butler, unterzeichneter offener Brief der Art Committee prangerte die, Zitat, Mitschuld der Staatsorgane an schweren Verstößen gegen die Menschenrechte und Kriegsverbrechen, Zitat Ende, an. Man könnte nun meinen, diese Empörung würde sich gegen die brutale Tötung israelischer Zivilisten richten. Das Mitgefühl der Unterzeichneten aber galt ausschließlich den vertriebenen Palästinensern und den Opfern der israelischen Vergeltungsschläge. Das und nur das bezeichnet der Brief auf Artforum wiederholt als Genozid. Der Tod israelischer Zivilisten war ihnen keine einzige Erwähnung wert. Die grundsätzliche Ursache war die israelische, Zitat, Unterdrückung und Besatzung, Zitat Ende. Die Israelis hatten sich die völkermordenden Pogrome selbst zuzuschreiben. UN-Generalsekretär Antonio Guterres gab diese Stimmung wieder, indem er, wahrscheinlich unbewusst, dieselbe Ausdrucksweise benutzte wie die Harvard Palestinian Solidarity Committee. Das Massaker an 1400 Menschen, Zitat, hat nicht in einem Vakuum stattgefunden, Zitat Ende. Slavoj Žižek hat dann für die ultimative Variante auf dasselbe Thema gesorgt, indem er die Massaker beiläufig einräumte. Danke dir, Slavoj. Nur, um wie alle anderen sofort dazu überzugehen, dass man ihren Ursprung verstehen müsse. Während Žižek Israel nicht direkt für die Massaker verantwortlich machte, stimmte er eine Variante des bekannten, Zitat, es geht um den Kontext, Dummchen, Zitat Ende, an. Er setzte den Anspruch Netanjahus und den der Hamas gleich, das alleinige Anrecht auf dieses Gebiet von Palästina-Israel zu besitzen. Mit diesem Vergleich wollte er nach eigener Aussage die Geschehnisse aufklären. Aber Zizeks Gebrauch des Wortes Vergleich, das ein Bewusstsein für Ähnlichkeiten und Unterschiede beinhaltet, ist falsch. Stattdessen hat er die Führung Israels und der Hamas analog gesetzt, eine analytische Strategie, wenn man es denn so nennen will, die etwas ganz anderes ist als ein Vergleich. Für Zizek verläuft die Geschichte Israels und Palästinensers parallel. Beide strahlen aufeinander zurück, als würden sie sich gegenseitig den Spiegel vorhalten. Die Antwort der Linken auf die überwältigenden Ereignisse war verblüffend schlicht und lief nur auf eins hinaus. Für diese Tragödie war Israel verantwortlich. Das äußerte sich in Klischees wie Gewalt ruft Gewalt hervor. Dazu gibt es einen Kontext. Die Israelis sind auch nicht besser und alle Fanatiker sind gleich. Von offener Freude über Massaker an Juden, die als heroischer Widerstand angesehen wurden, bis hin zu frommen Haarspaltereien. Die Massaker sind zu verurteilen, aber auch verständlich. Stand die Linke in einem erstaunlichen Widerspruch zu der Panik, der Angst und dem Schock, die die jüdische Welt erfasst haben. Sie war nicht nur gleichgültig gegenüber der tiefen Trauer und dem Grauen, sie hat auch diverse Strategien aufgeboten, um sie herunterzuspielen. Dies ist die tiefste Verletzung der jüdischen Psyche seit dem Zweiten Weltkrieg. Und sie wird es auch bleiben. Aber ich will hier nicht von der Bestürzung und der Verwundung der Juden sprechen, die zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg Antisemitismus auf Weltniveau erleben. Lieber möchte ich erklären, warum diese intellektuellen Reaktionen moralisch und intellektuell verwerflich sind. Gebildete Intellektuelle, wie Zizek, mögen noch so gern elegante Parallelen und Vergleiche zwischen der Hamas und Israel ziehen. Gewöhnliche Menschen sind für diese Art von Abstraktion im Allgemeinen vollkommen unempfänglich. Was sie empfinden, ist ihre eigene, konkrete Erfahrung. Tatsächlich werden sowohl die Palästinenser als auch die Israelis darauf beharren, dass ihr Leiden einzigartig ist und nicht verglichen werden, also auf das Leiden anderer reduziert werden darf. Palästinenser werden die Nakba anführen, die gewaltsame Vertreibung Hunderttausender von Menschen, die Enteignung von Land, das jahrzehntelange Elend in Flüchtlingslagern, die regelmäßigen Bombenangriffe auf Gaza und den Tod von Zivilisten. Deshalb haben die meisten von ihnen keine Empathie mit der Shoah. Juden wiederum können oft blind gegenüber dem Leid der vertriebenen Palästinenser sein, weil sie die Erinnerung an die Shoah unabänderlich in ihrer Seele tragen. Gleichzeitig nehmen die Juden aber die konkreten Details des Massakers vom 7. Oktober sehr aufmerksam wahr. Den Geruch verbrannter Körper, die willkürliche Tötung von Kindern und alten Menschen, das Blut in den Straßen, auf Böden und Wänden. Die konkrete Erinnerung beider Seiten widersetzt sich einer banalen sprachlichen Paralysierung. Wir sollten das Denkfaule, dazu gehören immer zwei, noch aus einem weiteren Grund zurückweisen. Moralisches Empfinden, bürgerliches Recht und internationales Recht haben eine klare Unterscheidung zwischen verschiedenen Tötungsarten. Kollateralschäden, ein erschreckend unpersönlicher Begriff, unterscheiden sich moralisch und rechtlich von der Enthauptung von Kindern, weil ein anderes Maß an Absicht und direkter Verantwortung dahinter steht. Diese Unterscheidung zu leugnen, käme einer Leugnung der Voraussetzungen unseres Rechtssystems gleich. Dementsprechend bezieht sich die Kategorie des ruchlosen Verbrechens auf Taten, die wir aufgrund ihrer besonderen Bösartigkeit von anderen unterscheiden. Es reicht nie, die Toten aufzuzählen, um klarzustellen, wie verabscheuungswürdig eine Tötung ist, weil Verbrechen sich in ihrer Absicht, ihrer Verantwortung und ihrer Ruchlosigkeit unterscheiden. Der dritte Grund, warum der Ansatz, es gehören immer zwei dazu oder alle Fanatiker gleichen sich, grundsätzlich in die Irre geht, liegt darin, dass damit eine Vielzahl von Ereignissen auf ein einziges Narrativ zurückgeführt wird. das des Kolonialismus. Ein einziger Zusammenhang erklärt das Verhalten sämtlicher Beteiligter. Jeder Horror ruft automatisch den anderen hervor und spiegelt ihn wider. Aber wir haben es hier mit mehreren miteinander verwobenen und sich gleichzeitig entfaltenden Narrativen ohne feste oder ursächliche Verbindung zu tun. Etwa einer verbitterten kolonialen Auseinandersetzung zwischen Juden und den einheimischen arabischen Palästinensern im letzten Jahrhundert und quer dazu den völkermordenden Absichten der Hamas, eines Ablegers der Muslimbrüder, die einen wütenden Antisemitismus entwickelt hat und die ihre eigene palästinensische Bevölkerung brutal unterdrückt. Eben die Tatsache, dass diese beiden Narrative quer zueinander stehen und gerade nicht zwei spiegelgleiche Narrative, macht es so einfach zu sagen: Ich bin entsetzt über die Massaker vom 7. Oktober und ich will, dass die Palästinenser ihren eigenen Staat bekommen. Die "Es gibt einen Kontextstrategie" ist einfach nur bequem, weil sie die Möglichkeit außer Acht lässt, dass Narrative voneinander unabhängig sein können. Ein letzter Grund, warum Žižeks Strategie so schlampig ist: Wenn wir den Kontext als Handwerkszeug benutzen, um zu verstehen, wie weit geht denn dieser Kontext, sollen wir den Kontext des Antisemitismus beschwören, der dem Zionismus Auftrieb gegeben hat und ihn damit von jeder anderen Form von Siedlerkolonialismus abgesetzt hat? Sollen wir die Tatsache, dass al-Husseini, der Mufti von Jerusalem, die Nazis und die Endlösung unterstützt hat, in unsere Kontextualisierungen mit einbeziehen? Ebenso, dass er, als seine Nazi-Verbündeten verloren hatten, Palästina verlor, so wie es öfter geschieht, wenn eine militärische Niederlage die Landkarten neu zeichnet? Ich teile diese Auffassung von Kontext also nicht. Ich teile sie nicht, weil ich mich weigere, das Leiden der Palästinenser am Verlust ihres Landes zu kontextualisieren. Wenn ich ihre Tragödie voll erfassen will, muss ich den Kontext ausblenden. Hätte die Linke uns in unserer Trauer nicht wenigstens für einen Moment zur Seite stehen können, so wie es viele Araber weltweit und in Israel getan haben? Einmal mehr fühlen sich die Juden sehr allein. Das war der Text von Eva Illus, erschienen im Sammelband nach dem 7. Oktober, herausgegeben von Tania Martini und Klaus Bittermann, erschienen im Verlag Edition Tiamat. Ihr seid immer noch bei Recycling mit der Sendung nach dem 7. Oktober und es folgt ein Text von Nele Polacek: Wohin sollen wir gehen? 5 Erkenntnisse seit dem 7. Oktober. Ich würde gerne mit einer hoffnungsvollen Geschichte anfangen. Seit 2 Wochen suche ich danach und verliere mich dann in der Lektüre von Diskussionen darüber, ob die Hamas am 7. Oktober jüdische Babys geköpft hat oder ob Kleinkinder nach dem berechtigten Widerstand der Hamas lediglich tot waren und keine Köpfe hatten, Ursache ungeklärt. Darüber, ob Gruppenvergewaltigung ein feministisches Mittel des Freiheitskampfes sind, darüber, ob es irgendwie legitim ist, im Sinne einer Befreiungsbewegung Kindern die Augen rauszureißen oder die Hände abzuschneiden, bevor man sie vor ihren Eltern ermordet, wenn diese Eltern nun mal Zionisten sind. Am 7. Oktober passierten 5 Dinge. Erstens, die islamistische Terrororganisation Hamas ermordete 1400 Menschen, die große Mehrheit von ihnen Zivilisten, mit einer Brutalität, die man sich nicht gar vorstellen muss. Die Mörder filmten sich dabei, stellten ihre Taten ins Internet, ließen keinerlei Zweifel daran, dass die Kinder, die sie da totfolterten, die Alten und Schwachen, keine Kollateralschäden eines militärischen Manövers waren, sondern dass es kein anderes Ziel zu erreichen gab, als möglichst viele Zivilisten möglichst grausam zu ermorden. Zweitens, die Hamas besiegelte das Leid und den Tod zahlloser Palästinenser, denn selbst wenn Israel nur ein durchschnittliches Land mit durchschnittlichen Sicherheitsbedürfnissen wäre, gibt es schlicht kein Land der Welt, das nach einem so brutalen Massaker nicht massiv reagieren würde. Nichts von dem, was in den folgenden Wochen passiert, kein Leid, keine Not, kein einziges totes palästinensisches Kind wäre da. war der Hamas nicht vorher klar. Selbst wenn man jede Tat Israels verdammt, sogar besonders, wenn man jede Tat Israels verdammt, kann man nicht behaupten, dass die Hamas nicht wusste, was sie tat, dass sie ihre Schutzbefohlenen nicht willentlich opferte, wenn es nur bedeutete, möglichst viele Juden zu ermorden. Juden, nicht Israelis, denn das ist das Wort, das sie verwenden. Drittens verloren Israelis und Juden auf der ganzen Welt am 7. Oktober ihre Grundversicherung. Die Überzeugung, dass eine über tausendjährige Geschichte von Pogromen durch die Gründung dieses Staates vor 75 Jahren endlich ein Ende gefunden hatte. Das Wissen, dass man anders als die Generation zuvor einen Ort hat, der einen schützt, wenn alle anderen es nicht mehr tun. Wir sitzen zwar immer noch auf gepackten Koffern, aber zum ersten Mal wissen wir nicht, wo die Reise hingehen würde. Viertens, während der jüdische Plan B zum ersten Mal zu unseren Lebzeiten in Frage steht, ist der Plan A seit 7. Oktober so unsicher wie nie zuvor. Überall auf der Welt steigt der Antisemitismus so rasant an, dass man froh ist, noch vor kurzem die Worte exponentielles Wachstum gelernt zu haben. In Berlin feiern Menschen das Massaker auf den Straßen. Häuser werden mit David-Sternen markiert, Synagogen werden attackiert in Deutschland, Großbritannien, Wien und so weiter. In Detroit wurde eine Rabbinerin erstochen. Für Deutschland warnt der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwack, vor gezielten Angriffen gegen Juden. Seit dem Überfall der Hamas auf Israel hat es allein in Deutschland 1.800 antisemitische Straftaten gegeben und es wären stündlich mehr. Viele Juden in Deutschland und überall verstecken ihr Judentum. Sie entfernen ihre Mesusot an den Türen, Menorahs aus Fenstern, alles, was eine religiöse Zugehörigkeit verraten könnte. Als die Hamas einen Tag des Zorns ankündigt und zur Gewalt gegen Juden weltweit aufruft, verstecken wir uns in unseren Häusern und sind unserer Vorfahren näher als je zuvor. Zum ersten Mal verstehen wir, warum sie damals nicht gegangen sind. Nicht, weil sie die Gefahr nicht erkannt haben, sondern weil sie nicht wussten, wo sie sicher sein könnten. Sonntagabend stürmten hunderte Menschen einen Flughafen in der russischen Republik Dagestan, in der eine Maschine aus Tel Aviv gelandet ist. Der Mob schreit Allahu Akbar, stoppt Autos, um sie nach Juden zu durchsuchen. In den sozialen Netzwerken grassiert ein Video, in dem ein Mann eine Gruppe Jungs fragt, warum sie hier sind, um Juden zu töten. Die jüdische Gemeinde von Dagestan erwägt zurzeit eine Evakuierung aller Juden aus der Hauptstadt. Sie wissen nur nicht, wohin. Das Problem ist übrigens nicht, dass Juden Angst hätten. Manche haben Angst, manche haben keine. Menschen, auch jüdische, sind unterschiedlich, sondern dass sie in Gefahr sind. Angst ist ein subjektives Gefühl, auf das man oft keine Rücksicht nehmen sollte. Wenn Synagogen angegriffen werden, Rabbinerinnen erstochen und Flughäfen gestürmt, handelt es sich um eine objektive Bedrohungslage. Es ist, als hätten die Zionisten schon wieder recht gehabt, als sie behaupteten, dass die Sicherheit von Juden in der Diaspora sich nur daraus ableitet, dass Israel unangreifbar wirkt. Wie damals im 19. Jahrhundert, als Zionisten auf die völlig paranoide Idee kamen, die Juden wären ohne einen eigenen Staat in andauernder Lebensgefahr. Das vergisst man oft, dass der Zionismus, der Glaube, dass Juden einen eigenen Staat brauchen, eben keine Reaktion auf den Holocaust war, sondern der verzweifelte Versuch, ihn zu verhindern. Fünftens. Linke Juden überall auf der Welt begriffen am 7. Oktober, dass sie einen kolossalen Fehler gemacht hatten. Es ist nicht immer leicht, Gräueltaten zu verurteilen, weil die sie begehen, meist versuchen, sie zu verstecken. Aber es ist wirklich nicht schwer, Menschen zu verurteilen, die live in den sozialen Netzwerken übertragen, wie sie Zivilisten foltern und ermorden. Es ist wirklich nicht schwer, Menschen zu verurteilen, die nicht als Kollateralschaden eines militärischen Manövers morden, sondern aus reiner Lust daran. In den ersten Stunden, während die Hamas noch mordete, dachte ich, dass die Linke so schweigsam ist, weil sie ein ähnlich schreckliches Erwachen erlebt, wie es Juden überall auf der Welt gerade tun. So wie viele Juden begriffen, dass wir uns unsere Sicherheit nur eingebildet hatten. Begreift die Linke, dachte ich, wie falsch ihre Einschätzung der Hamas war oder der Ambitionen großer Teile der arabischen Welt. Dann wurde die internationale Linke laut. Ein Bild von einem Social-Media-Konto, das sich sonst mit der antirassistischen Bewegung Black Lives Matter assoziiert, ging viral. Es zeigt einen Paraglider, weil die Hamas-Terroristen die Besucher des Musikfestivals in Israel mit Paraglidern angegriffen hatten, mit einer palästinensischen Fahne. Dazu den Satz, I stand with Palestine. In London ließ sich ein Redensführer mit einem Against Racism T-Shirt filmen, wie er schwor, hier zu stehen, bis Israel zerstört ist. Zitat, that is what from the river to the sea means. It means there is no Israel. Zitat Ende. Auf einen Tweet, der daran erinnerte, dass Zivilisten immer Zivilisten sind, antwortete eine Professorin aus Yale, dass Siedler keine Zivilisten seien, was erstens rechtlich falsch ist, egal was man von Siedlern hält, zweitens inhaltlich falsch, weil die von der Hamas ermordeten Zivilisten keine Siedler waren, drittens moralisch falsch, weil man nicht diskutiert, ob Babys Zivilisten sind. Und das war einer ihrer harmloseren Tweets. Gut 30 Studentenverbindungen der Universität Harvard schrieben noch in der Nacht des Angriffs eine Petition, in der sie die alleinige Verantwortung für die Hamas-Morde der israelischen Regierung zuschrieben, ohne der islamistischen Terrororganisation Hamas auch nur eine Teilschuld an Foltern, Ermorden und Entführen von mehr als 1000 Zivilisten zu geben. Ein Professor der Universität Cornell hielt eine flammende Rede, in der er verkündete, dass die Palästinenser keine Menschen wären, wenn sie diese Herausforderung des Gewaltmonopols nicht beschwingte. Ich war hocherfreut. Zitat, I was excited, accelerated, sagte er, in der Tat sichtlich erfreut. Der ehemalige griechische Finanzminister Yanis Varoufakis verglich die Hamas mit dem südafrikanischen ANC, der in seinem Befreiungskampf, Zitat, auch unschuldige Zivilisten getötet hat, Zitat Ende. In dem Moment konnte man endlich verstehen, warum jahrelang versucht worden ist, Israel, ein Land, in dem eben auch 20% Arabisch-Israelis leben, arbeiten, studieren, dozieren, wählen und gewählt werden, als Apartheid zu deklarieren. Damit man genau jetzt die Taten der Hamas legitimieren konnte, selbst wenn der ANC nie etwas Vergleichbares getan hat, nicht wahllos Zivilisten ermordet, keine Kinder gefoltert hat. Und während der 85-jährige Jochevet Liefschitz und ihr Ehemann Odet lebenslange Menschenrechtler und Friedensaktivisten, die in ihrer Freizeit kranke Palästinenser ins Krankenhaus fuhren, zusammen mit über 200 anderen Geiseln im Gazastreifen gehalten wurden, Jochevet wurde mittlerweile freigelassen, ihr Ehemann ist noch in Geiselhaft, rissen Aktivisten Plakate mit den Bildern der Geiseln von Litfaß Säulen, ließen sich filmen, wie sie Bilder von entführten, dreijährigen Kindern beschimpften, was man halt so macht als guter Mensch. Aber wirklich kein Take zu dumm ist, marschierten in New York Demonstranten mit Plakaten, deren Aufschrift »Gays for Gaza« und Reproductive Justice Means Free Palestine lautete. Ungefähr das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche bedeutet freies Palästina. Wie man weiß, setzen sich Islamisten besonders für die Rechte von Homosexuellen und Frauen ein. Zuletzt, und nachdem Greta Thunberg vorausgegangen war, ergriff Fridays for Future Partei mit einem Beitrag, von dem man im Wortlauf nicht mal sagen kann, ob er jetzt pro-palästinensisch ist oder schon direkt pro-Hamas. Sicher aber kann man sagen, dass die Verfasser offenbar glaubten, dass die Medien uns vorspielen, der Nahostkonflikt sei kompliziert, was er aber gar nicht sei, denn der Apartheidstaat Israel sei schließlich von Siedlerkolonialisten gegründet worden. Zur Erinnerung: Israel wurde 1948 gegründet von einer kleinen Gruppe indigener Juden, die seit Jahrtausenden in dem Gebiet lebten. Überlebenden der europäischen Vernichtungsmaschine und Vertriebenen aus Ländern der Arabischen Liga. Heute sind die meisten israelischen Juden Mizrachim, also Menschen, deren Wurzeln im Mittelmeerraum und in Nordafrika liegen. Und während linke Nichtjuden das Internet vollschrieben mit der Behauptung, dass Widerstand ebenso aussehe, selbst der Widerstand im Warschauer Ghetto sah nicht so aus, während sonst mit dem Checken von Privilegien beschäftigte Studenten aus Harvard hämisch fragten: Was dachtet ihr denn, was Dekolonialisierung bedeutet? Bettelten linke Juden um einen Funken Empathie. In langen Streets belegten sie ihren pro-palästinensischen Aktivismus, ihren Kampf für Frieden und baten darum, jetzt, wo sie um Freunde und Familie trauerten, um Menschen, von denen viele selbst linke Aktivisten waren, nicht erniedrigt zu werden. Ich bin nicht wütend, ich bin nicht mal enttäuscht. Ich frage mich nur, wie wir so dumm sein konnten. Wenn man denken konnte, es ginge der progressiven Linken um Menschenrechte, um universelle Werte. In den Tagen nach dem 7. Oktober hätte die internationale Linke völlig selbstverständlich beweisen können, dass sie sich genauso für den Schutz von Juden interessiert wie für den jeder anderen bedrohten Minorität. Zur Erinnerung: 0,2% der Weltbevölkerung sind Juden. Sie hätte nur für ein paar Stunden einmal deutlich die Hamas verurteilen können. Sie hätte sich ein einziges Mal mit Israel solidarisieren können, um zu beweisen, dass sie ihre Israel-Kritik aus einer Verpflichtung für universelle Menschenrechte und nicht aus Antisemitismus speist. Sie hätte die urjüdische Angst, dass es wenige stört, wenn man ermordet wird, und viele erfreut, lindern können. Sie, genau wie die Arabische Liga, hätte die israelischen Hardliner, all jene, die behaupten, Israel müsse mächtig und hart sein, um sich vor der Vernichtungslust zu schützen, den Wind aus den Segeln nehmen können. Dann klänge es jetzt nicht zu schal, wenn die israelische Militäraktion, wenn sie militärische Militäraktionen verurteilen. Wer sich am 7. Oktober nicht für Menschenrechte interessierte, nicht für Zivilisten, nicht für Frauen und Kinder, der kann jetzt nicht behaupten, es ginge ihm um Menschenrechte, Zivilisten, Frauen und Kinder. Dem geht es um etwas anderes und wir werden ihm nie wieder glauben. Wir werden ihnen nie wieder glauben. Die globale progressive Linke hätte die israelische Linke auffangen können, trösten. Gemeinsam hätte man Wege finden können, Palästinenser zu schützen, ohne Juden zu gefährden. Gerade wenn man jetzt behauptet, Israel beginge einen Genozid im Gazastreifen, hätte man zu Hunderttausenden in London dafür demonstrieren können, dass Ägypten seine Grenze zu Gaza öffnet, um palästinensische Zivilisten aufzunehmen. Je schlimmer man Israel findet, desto mehr hätte man dafür kämpfen müssen, dass Länder auf der ganzen Welt auch das eigene palästinensische Flüchtende aufnehmen. Die Varoufakis-Linke, alle Menschen, die die israelische Armee für exzessiv halten, hätten fordern können, Blauhelme zu schicken. Man hätte sich auf die Seite jener Menschen im Gazastreifen stellen können, die nicht in einem von der Iranischen Republik dirigierten islamischen Staat als einkalkulierte Kollateralschäden verheizt werden wollen. Wer eben noch Frau, Leben, Freiheit rief, hätte das Free Palestine konsequenterweise durch ein Free Palestine from Hamas ergänzen müssen. Man hätte helfen können. Man wollte lieber eskalieren. Man will sich lieber über tote Juden lustig machen. Man will tote Palästinenser lieber heroisieren, als ernsthaft zu versuchen, ihr Leben zu retten. Ich würde diesen Text gerne mit einer hoffnungsvollen Geschichte beenden. Mir fällt nur keiner ein. Das war der Text von Nele Polacek. Wohin sollen wir gehen? 5 Erkenntnisse seit dem 7. Oktober. Aus dem Sammelband nach dem 7. Oktober von Martini und Bittermann. Hört weiterhin Recycling hier im Freien Senderkombinat Hamburg auf 93,0 MHz oder im Livestream unter fsk-hh.org/livestream oder bei DAB Plus zu hören. Unsere heutige Sendung hat den Titel Nach dem 7. Oktober und handelt von dem Buch, was Tanja Martini und Klaus Bittermann das gleich im gleichnamigen Buch, was sie herausgegeben haben. Ich habe schon einige Textpassagen daraus vorgelesen und werde jetzt damit weitermachen. Und zwar mit einem Text von Sheila Ben-Habib, die Tragödie beider Völker anerkennen, ein Plädoyer. Und der Text ist als Antwort darauf erschienen, ich lese es einmal vor. Am 1. November veröffentlichten unter anderem Judith Butler, Olufemi Otaiwo und Nancy Fraser einen offenen Brief mit dem Titel Philosophy for Palestine, in dem ein Waffenstillstand als Anfang einer kollektiven Aktion zur Befreiung gefordert wurde. Dokumentiert ist er bei www.blätter.de. Sheila Ben-Habib wurde gebeten, den Brief zu unterzeichnen. Stattdessen schrieb sie den folgenden Text. Den lese ich jetzt vor. Liebe Freunde, liebe Kolleginnen und Kollegen, es sind düstere Zeiten, in denen auf der ganzen Welt verschiedene Krisen ausbrechen und in vielen Kreisen schon von einem globalen Flächenbrand gesprochen wird. Es sind auch Zeiten, die menschliche Beziehungen, Freundschaften und politische Bündnisse auf die Probe stellen. Ich habe die Werke von vielen von euch gelesen. Viele von euch habe ich unterrichtet. Ich war Doktormutter von einigen von euch und habe gemeinsam mit euch für die Rechte der Frauen an unseren Universitäten gekämpft, für die Gleichstellung von LGBTQ-Personen, für das Recht muslimischer Studentinnen, den Hijab zu tragen, für die Rechte von Flüchtlingen und Staatenlosen gestritten und an vielen anderen Kämpfen gemeinsam mit euch teilgenommen. Aber ich kann diesen Brief und viele der darin geäußerten Ansichten nicht gutheißen. Ich bin es meinen Freunden und mir selbst schuldig, unsere Ideen in aller Klarheit darzulegen. Lasst mich zunächst sagen, dass ich seit meiner Zeit als studentische Aktivistin in Istanbul in den späten 1960er Jahren das Recht des palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung unterstützte und während ich im letzten halben Jahrhundert über den israelisch-palästinensischen und auch den arabisch-israelischen Konflikt nachgedacht habe, und die beiden sind nicht dasselbe, habe ich manchmal einen binationalen Staat befürwortet, manchmal eine föderale Struktur. Heute denke ich, eine Zwei-Staaten-Lösung ist historisch notwendig, zumindest in einer Übergangsphase, bevor eine Art Föderation entstehen kann. Mein Einwand gegen euren Brief ist, dass er den israelisch-palästinensischen Konflikt allein durch die Brille des Siedlerkolonialismus betrachtet und die Gräueltaten der Hamas vom 7. Oktober 2023 zu einem Akt des legitimen Widerstands gegen eine Besatzungsmacht erhebt. Indem er den israelisch-palästinensischen Konflikt als Folge eines Siedlerkolonialismus ausdeutet, lasst ihr die historische Entwicklung der beiden Völker außer Acht. Zionismus ist keine Form von Rassismus. Auch wenn die Handlungen und Institutionen des Staates Israel gegenüber der palästinensischen Bevölkerung im besetzten Westjordanland, in den Flüchtlingslagern und natürlich im Gazastreifen eine Diskriminierung auf der Grundlage der Nationalität, nicht der Hautfarbe darstellen und den anhaltenden Ausnahmezustand zwischen Israel und seinen Nachbarn widerspiegeln. In der Vergangenheit hatten viele israelische Führer, darunter kein geringerer als Ben-Gurion, selbst für die Rückgabe der 1967 von Israel eroberten Gebiete plädiert, weil sie befürchteten, dass sonst der demokratische und jüdische Charakter des Staates gefährdet sei. Zu dieser Zeit gab es noch keine palästinensische Autonomiebehörde, aber im Laufe der 1970er Jahre entstanden verschiedene palästinensische Befreiungsbewegungen, wie die Volksfront zur Befreiung von Palästinas, unter der Führung von George Habash und die PLO unter der Führung von Yasser Arafat. Der palästinensische Nationalismus ist, wie viele andere Nationalismen, einschließlich des Zionismus, im Schmelztiegel des Kampfes um die Anerkennung durch seine Gegner entstanden. Der israelische und der palästinensische Nationalismus spiegeln sich gegenseitig und letztlich müssen sie Seite an Seite leben und sich das Territorium mit dem jeweils anderen teilen. In eurer Erklärung fehlt jegliches Gespür für die Geschichte, für die Tragödien, die diesen Völkern widerfahren sind und für die vielen verpassten Momente, in denen eine andere Zukunft möglich schien. Ihr sprecht zwar von den Bedingungen, die Gewalt hervorbringen, Zitat, erwähnt aber nicht, dass Yitzhak Rabin von einem jüdischen Extremisten und Anwar as-Sadat nach seinem Besuch in Israel von einem Mitglied der Muslimbruderschaft, dem ideologischen Vorläufer der Hamas, ermordet worden. Ihr schreibt, Zitat Anfang, die Menschen in Gaza haben ihre Verbündeten aller Welt aufgefordert, Druck auf ihre jeweiligen Regierungen auszuüben, damit diese einen sofortigen Waffenstillstand fordern. Aber das sollte, ja muss, der Anfang und nicht das Ende einer kollektiven Aktion zur Befreiung sein. Zitat Ende. Indem ihr diese Forderung übernehmt, unterstützt ihr auch die Stellung der Hamas als angebliche Vorhut des palästinensischen Befreiungskampfes. Dies ist ein kolossaler Fehler. Die Hamas ist eine nihilistische Organisation, die die Zivilbevölkerung des Gazastreifens als ihre Geisel behandelt. Der Führer der Organisation, Ismail Haniyeh, sitzt in einem Luxushotel in Katar, während auf den Straßen von Gaza Kinder sterben. Ja, wie Amnesty International sagt, Zitat, Gaza ist das größte Freiluftgefängnis der Welt, Zitat Engel. Aber das liegt auch daran, dass die Hamas eine Organisation ist, die auf Vernichtung aus ist und deren Charta die Zerstörung des Staates Israel befürwortet. Auch ihr scheint dies implizit zu unterstützen, wenn ihr schreibt, Zitat Anfang, wenn es Gerechtigkeit und Frieden geben soll, muss die Belagerung des Gazastreifens aufgehoben werden. Die Besatzung muss beendet werden und die Rechte aller Menschen, die derzeit zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer leben, sowie die der palästinensischen Flüchtlinge im Exil, müssen respektiert werden. Zitat Ende. Amen. Aber seht ihr in der Hamas eine politische Organisation, die sich für die, Zitat Anfang, Achtung der Rechte aller Menschen einsetzt, die derzeit zwischen dem Jordan und dem Mittelmeer leben? Zitat Ende. Das widerspricht der Geschichte und der Logik. Die Hamas hat sich der Zerstörung des Staates Israel verschrieben. Das unterstütze ich nicht. Ihr etwa? Welche moralische oder politische Logik liegt eurer Argumentation zugrunde? Die Angriffe vom 7. Oktober 2023 sind nicht, Zitat Anfang, nur eine Salve in einem andauernden Krieg zwischen einem besetzten Staat und dem Volk, das er besetzt hält, Zitat Ende, oder ein, Zitat Anfang, Akt eines besetzten Volkes, das sein Recht auf Widerstand gegen eine gewaltsame und illegale Besatzung verübt, etwas, dass das humanitäre Völkerrecht im zweiten Genfer Protokoll vorsieht, Zitat Ende. Wie es in einem von einigen Columbia und Bernard-Kollegen unterzeichneten Brief heißt. Sie sind ein Wendepunkt, nicht nur für das jüdische Volk in Israel und anderswo, sondern auch in der Geschichte des palästinensischen Volkes. Die Ermordung von 1200 Israelis, die Verwundung von 3000 weiteren, die Verwüstung von Kibbuzim und Städten und die Geiselnahme von mehr als 200 Menschen haben eine tiefe Wunde in der Psyche vieler jüdischer Menschen auf der ganzen Welt hinterlassen, die durch das Gefühl noch verstärkt wird, dass Israel in der öffentlichen Meinung verloren hat. Das Gefühl trügt nicht. In der Folge hat der Antisemitismus ein hässliches Haupt von Paris bis Dagestan, von Cornell bis Berlin erhoben. Ja, natürlich ist die Kritik an Israel und dem Zionismus kein Antisemitismus. Linke jüdische Gruppen für den Frieden waren die ersten, die das vor vielen Jahren zur Zeit der Osloer Abkommen in den späten 1980er Jahren gesagt haben und sie tragen die Namen dieser Kämpfe gegen das israelische Ententement. Der 7. Oktober 2023 ist nicht nur ein Wendepunkt für Israel und die jüdische Diaspora. Er muss auch ein Wendepunkt für den palästinensischen Kampf sein. Das palästinensische Volk muss sich von der Geißel der Hamas befreien. Die Gewalttaten vom 7. Oktober 2023, die Schändung und Verstümmelung von Leichen, die Tötung von Kindern und Babys, die Verbrennung von Jugendlichen bei einem Musikfestival, Vergewaltigung, ritualisierte Morde und Entführungen sind nicht nur Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, sondern sie zeigen auch, dass die islamistische Dschihad-Ideologie, die in der Pornografie der Gewalt schwelgt, die Bewegung übernommen hat. Der Kampf um Palästina und die Tötung von Juden wird nun als Dschihad angesehen. Der türkische Präsident, der keine Gelegenheit auslässt, die islamistische Fahne zu hissen, wenn es ihm passt, um seine autoritäre Politik im eigenen Land zu rechtfertigen, bezeichnet die Hamas während der Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der türkischen Republik am 29. Oktober 2023 als Mujahideen, als Kämpfer für den Dschihad. Das palästinensische Volk muss gegen diese zerstörerische Ideologie ankämpfen, die nun seine Bewegung übernimmt. Ja, nicht nur die Hamas hat Kriegsverbrechen begangen, auch Israel ist dabei, in Gaza welche zu begehen. Unverhältnismäßige Gewalt gegen die Zivilbevölkerung und zivile Infrastrukturen während eines bewaffneten Konflikts ist ein Kriegsverbrechen. Die Kinder von Gaza sind in der kalten Sprache der Regeln für bewaffnete Konflikte zu, in Anführungsstrichen, Kollateralschäden geworden. Und Israel muss dafür verurteilt werden, dass es nicht alles getan hat, um die Bombardierung der Zivilbevölkerung von Gaza zu vermeiden, die jetzt offenbar schon über 10.000 Menschenleben gekostet hat. Aber wir können nicht den völligen Nihilismus und Zynismus der Hamas vernachlässigen, die ihre Waffen und ihr Hauptquartier unter Krankenhäusern und Moscheen platziert, von denen sie genau weiß, dass sie, wenn sie von Israel angegriffen werden, weltweite Empörung hervorrufen werden. Nichtsdestotrotz unterstütze ich die Forderung nach einem Ende dieses grausamen Kreislaufs der Gewalt, der in seiner Grausamkeit fast biblisch und apokalyptisch anmutet, und fordere einen Waffenstillstand in Gaza. Der Waffenstillstand muss mit der sofortigen Evakuierung der Verwundeten, Alten und Jungen aus dem Gazastreifen einhergehen. Es darf nicht zu einem zweiten Nakba kommen. Die Nachbarländer und die Gemeinden im Westjordanland sowie Jordanien, Ägypten und andere Länder müssen sich bereit erklären, palästinensische Flüchtlinge aufzunehmen, die den Kampfhandlungen entkommen wollen. Letztlich muss jedoch ein palästinensischer Staat gegründet werden. Es muss einen Austausch von Gefangenen gegen Geiseln geben. Israel hält Tausende von Palästinensern in seinen Gefängnissen gefangen. Einige müssen unter völkerrechtskonformen Bedingungen im Austausch gegen Geiseln freigelassen werden. Die Abraham-Abkommen, welche die Palästinenser nicht berücksichtigt haben, müssen sie einbeziehen und zu einer endgültigen Anerkennung der Grenzen des Staates Israel und zur Gründung eines palästinensischen Staates im Westjordanland und in Teilen des Gazastreifens führen. Für die Tatsache, dass es keine Landverbindung zwischen dem Gazastreifen und den übrigen palästinensischen Gebieten gibt, muss eine Lösung gefunden werden. Ebenso müssen die 500.000 israelischen Siedler aus den besetzten Gebieten abgezogen werden. Und dies könnte zu einem Bürgerkrieg in Israel führen. Derzeit gibt es zwei reale Gefahren, die jede friedliche Lösung dieses Konflikts für das nächste halbe Jahrhundert beeinträchtigen werden. Der Sieg der Hamas im weltweiten Meinungskampf und die Mobilisierung der Weltöffentlichkeit gegen Israel bedeuten auch, dass die Mitglieder der palästinensischen Autonomiebehörde und andere Palästinenser, die eine Koexistenz mit Israel akzeptieren, ins Abseits gedrängt werden. Junge Palästinenser im Westjordanland, die von der Hamas beeindruckt sind, könnten zu überlaufen. Vernünftige und ehrenhafte palästinensische Stimmen, die sich für eine friedliche Koexistenz entschieden haben, wie der Philosoph Sari Nusseibeh, ehemaliger Präsident der Al-Quds-Universität, und Mustafa Berghouti, der Gründer der palästinensischen Nationalen Initiative, oder Marwan Berghouti, einer der Helden der Osloer Abkommen, der in israelischen Gefängnissen sitzt, wer weiß aus welchen Gründen, könnten jetzt völlig zum Schweigen gebracht werden. Die internationale Gemeinschaft und vor allem die Vereinigten Staaten müssen der Marginalisierung von alternativen palästinensischen Führungen Einhalt gebieten. Eine weitere Gefahr, und hier schließe ich mich denjenigen an, die Israels kolonialistische Politik in den besetzten Gebieten anklagen, sind die Bemühungen der rechten israelischen Parteien, des regierenden Likud, des Faschisten Itamar Ben-Gvir, des sogenannten Ministers für nationale Sicherheit, des Finanzministers Bezalel Smotrich und andere durch Enteignung, Prügel und Folter von Palästinensern im Westjordanland Fakten zu schaffen. Sie beabsichtigten nichts anderes als die, Zitat, als die in Anführungsstrichen ethnische Säuberung von Judäa und Samaria, die biblischen Namen des Landes Israels. Sie sind die Erben einer langen Reihe von jüdischen Faschisten, die kein geringerer als Albert Einstein zusammen mit Hannah Arendt und Sidney Hook in ihrem offenen Brief an die New York Times vom 2. Dezember 1948 anprangerten. Unter dem Titel Der Besuch Menachem Begins und die Ziele seiner politischen Bewegung schrieben sie, Zitat, zu den beunruhigsten politischen Phänomenen unserer Zeit gehört das Auftauchen der Freiheitspartei, Juntat Heirut, im jüngsten geschaffenen Staat Israel. Diese Partei ist in ihrer Organisationsstruktur, ihren Methoden, ihrer politischen Philosophie und ihrer sozialen Anziehungskraft nationalistischen und faschistischen Parteien eng verwandt. Sie setzt sich aus Mitgliedern und Anhängern des früheren Irgun II Loimi zusammen, einer terroristischen, rechtsgerichteten, chauvinistischen Organisation in Palästina. Ein schockierendes Beispiel für die Praxis dieser Bewegung war ihr Verhalten in Deir Yassin, einem arabischen Dorf. Dieses abgelegene und von jüdischem Grund und Boden umgebene Dorf hatte am Krieg nicht teilgenommen und hatte sogar arabischen Banden den Zutritt verwehrt, die das Dorf als Stützpunkt benutzen wollten. Am 9. April griffen, laut The New York Times, terroristische Banden dieses friedliche Dorf, welches bei den Kämpfen kein militärisches Angriffsziel darstellte, an und töteten die meisten seiner Bewohner. 240 Männer, Frauen und Kinder. Ein paar ließ man am Leben, um sie als Gefangene durch die Straßen Jerusalems paradieren zu lassen. Zitat Ende. Sein Zitat aus Hannah Arendt, Die Krise des Zionismus, Essays und Kommentare, Band 2. Und übersetzt von Eike Geisel. Heute sind die Erben dieser Partei und Bewegung, der Likud wurde von Menachem Begin gegründet, in Israel an der Macht und haben Israel die schlimmste Katastrophe seit dem Holocaust beschert, indem sie die legitimen Rechte der Palästinenserinnen durch Manipulation, Gewalt und Unterdrückung unter den Teppich zu kehren versuchen. Die jüdische Gemeinschaft in der Diaspora muss den Mut haben, diese Wahrheiten auszusprechen und in den Kreislauf der Gewalt einzugreifen, bevor die Region im weiteren Spasme messianischer Gewalt auf beiden Seiten explodiert. Ich bin nicht zuversichtlich, dass irgendwas von dem, was meiner Meinung nach geschehen müsste, in naher Zukunft eintreten wird. Aber als Philosophinnen und Philosophen müssen wir uns über unsere Ideen klar werden. Wie Kant 1795 schrieb, mag die Idee des ewigen Friedens zwischen Nationen mit dem satirischen Schild eines holländischen Gastwirts richtig beschrieben sein, der unter dem Titel Zum ewigen Frieden einen Friedhof gemalt hat. Eine Anspielung darauf, dass ein dauerhafter Friede nur nach dem Tod zu erreichen sei. Trotzdem haben wir keine andere Wahl, als zu hoffen, dass wir durch unsere Prinzipien auch die Welt verändern können. Das war der Text von Sarah Benabib aus dem Sammelband Nach dem 7. Oktober, der in der Edition Tiamat erschienen ist. Hallo, hier ist weiterhin Recycling mit dem Thema Nach dem 7. Oktober. Und wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, es ist vor einigen eine Sendung mit Textausschnitten aus dem Buch Nach dem 7. Oktober von Martini und Bittermann herausgegeben. Essays über das genozidale Massaker und seine Folgen. Der nächste Text, den ich vorlesen werde, ist von Nathan Snyder, Die Wunde Israels. Die Wunde Israel. Dieser Essay erscheint in diesem Band mit dem Titel Nach dem 7. Oktober. Ich schloss den Essay Ende Dezember ab, so steht es im Kalender, da wir leben in unserer Fassungslosigkeit und in unserer Trauer immer noch im 7. Oktober und nicht nach dem 7. Oktober. Trotzdem, die Ereignisse überschlagen sich und vieles, was hier steht, kann nach Erscheinen des Buches Ende Januar schon nicht mehr aktuell sein. Das ist quasi der Epilog zu dem Text von Nathan Snyder, Die Wunde Israel, den ich jetzt vorlesen werde. Im Psalm 115 heißt es, Zitat Anfang, Israel ist sicher an ihm. Er ist ihre Hilfe, ihr Schild. Zitat Ende. Vertrauen ist im Hebräischen gleichbedeutend mit dem deutschen Wort Sicherheit. Gottvertrauen bedeutet, so viel wie die eigene Sicherheit in die Hände Gottes zu legen. Das Vertrauen in Gott ist eine aktive Haltung. Das hebräische Wort für Sicherheit, Bitachon, ist daher auch theologisch konnotativ. Der Minister, der für die israelischen Kampfhandlungen zuständig ist, ist kein Verteidigungs-, sondern ein Sicherheitsminister. Jeder in Israel kennt das Wort Bitachon. Von den Zugangs- und Taschenkontrollen bei öffentlichen Gebäuden und den Personenkontrollen in den sensiblen Bereichen rund um die Flughäfen, die inzwischen weltbekannt sind. Dazu gehört auch der Respekt, den man denjenigen zollt, die für Bitachon arbeiten. Allein schon das Wort hat eine mythische Kraft. Für uns Zionisten war das rabbinische Denken aus der Exilzeit, zu der auch Gottvertrauen gehört, eine Zeit der Macht und Wehrlosigkeit, eine Zeit ohne Politik und Souveränität. Das Judentum als raumlose Religion wurde durch die Staatsgründung mit dem Raum in Einklang gebracht. Und der Mensch in Israel wird aktiv daran beteiligt, nicht nur militärisches Denken jüdischer zu machen, sondern auch jüdisches Denken militärischer. Jüdisches Denken in der Diaspora musste sich nie mit Fragen der militärischen Gewaltausübung auseinandersetzen, was bis in die heutige Zeit den großen Unterschied zwischen Juden in Israel und Juden in der Diaspora ausmacht. Indem die traditionelle rabbinische jüdische Religion mit dem staatlichen Zionismus in Einklang gebracht wurde, konnte bei vielen orthodoxen Juden die feindselige Einstellung gegenüber dem Zionismus besänftigt werden. Der Staat Israel steht auch für die aktive, wehrhafte Haltung von Juden und Jüdinnen. Wir greifen nun aktiv in die Geschichte ein und warten nicht auf die Erlösung durch den Messias. Dazu gehört auch Gewaltanwendung, wenn wir uns verteidigen müssen. Die scheinbar säkuläre politische Sprache bleibt daher auch immer theologisch, in der anscheinend weltliche Begriffe wie Staat und Bürger immer mit Gott in Beziehung gesetzt werden müssen. Wir Israelis nehmen in unserem Leben viele Entbehrungen in Kauf, zahlen unverhältnismäßig hohe Steuern, akzeptieren drakonische militärische Maßnahmen, Besatzung, Schikane, Kontrollpunkt und all das, um sicher zu leben. Diese Sicherheit ist notwendig, weil die Ausübung jüdischer politischer Souveränität seit Beginn der zionistischen Bewegung vor mehr als 100 Jahren von Teil der arabischen Bevölkerung außerhalb Israels nie akzeptiert wurde und wird. Der Zusammenbruch unserer Sicherheit ist daher gleichzeitig ein Zusammenbruch der ontologischen Sicherheit unserer Welt, ein Zivilisationsbruch. Was am 7. Oktober geschah, ist nicht nur eine Zäsur in der israelischen Geschichte, sondern Teil des transnationalen jüdischen Schicksals. Hamas-Terroristen entfachten im Süden des Landes die Hölle auf Erden. Kleinkinder wurden vor den Augen ihrer Eltern massakriert, bevor man die Eltern umbrachte und die Bilder davon online postete. Menschen wurden bei lebendigem Leibe verbrannt, Frauen auf brutalste Weise vergewaltigt, tanzen junge Leute auf einer Rave-Party niedergemetzelt oder als Geiseln verschleppt. Die Sprache ist nicht imstande, das Grauen wirklich zu fassen. Die Täter stehen außerhalb der menschlichen Gemeinschaft. Die Grausamkeit der Taten kann eigentlich nicht vermittelt werden. Nie wieder ist jetzt, ist die israelische Reaktion auf den 7. Oktober und den zunehmenden Antisemitismus weltweit und gleichzeitig ein Ruf der Ratlosigkeit. Wie kann man sich gegen solche Angriffe verteidigen, wenn aus dem Nie wieder ein Wieder wurde? Ein Status quo ante wird es nicht geben. Auch das Überleben der verschleppten Gaza steht täglich auf dem Spiel. Zitat Anfang. Die Katastrophe, die in unserer Zeit über das jüdische Volk hereinbrach und in Europa Millionen von Juden vernichtete, bewies unwiderleglich aufs Neue, dass das Problem der jüdischen Heimatlosigkeit durch die Wiederherstellung des jüdischen Staates im Lande Israel gelöst werden muss. In einem Staat, dessen Pforten jedem Juden offen stehen und der dem jüdischen Volk den Rang einer gleichberechtigten Nation in der Völkerfamilie sichert. Zitat Ende. Nie wieder, sagt die israelische Unabhängigkeitserklärung von 1948, und vor allem sagt sie auch, nie wieder wir. Die Katastrophe ist der Holocaust als historisches Verbrechen gegen die Juden. Dieses nie wieder, in diesem nie wieder geht es um ein Gruppenschicksal, ein Menschenschicksal, aber auch um Einzelschicksale, nie wieder Opfer zu sein. Der israelische Staat deklariert sich mit dieser Erklärung als sicherer Hafen für die Juden, denen das Opferschicksal nie wieder widerfahren soll. Darauf beruht der Zionismus, auf der Vorstellung des sicheren Hafens, ja sogar auf der Vorstellung, dass die große Katastrophe des europäischen Judentums nicht hätte geschehen können, wenn es den Staat Israel schon 1933 gegeben hätte. Das ist auch der Vertrag, den der souveräne Staat Israel mit seinen Bürgern und Bürgerinnen schloss, und er wurde am 7. Oktober durch die barbarischen Terrorakte der Hamas aufs Brutalste belastet. Der Staat Israel ist eine partikulare Lösung eines partikularen Problems. Dieses nie wieder wir schließt daher jede Universalisierung aus. Denn es ist gerade die partikulare jüdische Erfahrung, nirgends auf der Welt willkommen zu sein, die den Holocaust möglich macht. Und das nie wieder wird realisiert in einer konkreten Handlung, der Schaffung eines sicheren Ortes, der auch dann vor der Opferrolle schützt, wenn alle anderen Orte unerreichbar werden. Dieser Ort wird nun von den Juden selbst kontrolliert werden. Hier, an diesem Punkt, trifft die jüdische Frage auf die sogenannte Israel-Kritik. Das mag der Grund sein, warum Israel als Staat und Israel als Idee im wahrsten Sinne des Wortes im Brennpunkt solcher Debatten stehen. Viele selbstlose Universalisten betrachten Israel als eine weiße europäische Formation, die in kolonialistischer Weise den arabischen Raum erobert habe. Von palästinensischer Seite mag das sogar gerechtfertigt sein. Hier treffen sich unheilbare Antisemiten aller politischen Überzeugungen mit radikalen Islamisten und Teile des progressiven Milieus. Jede Formation mit einer anderen Agenda, die uns letztlich unserer kollektiven Selbstbestimmung berauben wollen. Dabei wird oft das Gespräch beansprucht, dass man doch miteinander reden muss. Und das immer wieder. Schön und gut. Es ist ein träumerischer Blick im Glauben an Toleranz und gemeinsame Humanität, also Aufklärung. Aber es ist natürlich ein unredliches Gesprächsangebot. Man kann nur ins Gespräch kommen, wenn man eine Welt teilt. Mit Menschen, die keine Welt teilen wollen, die mich vernichten wollen, und denjenigen, die das rechtfertigen, kann ich kein Gespräch führen. Ein Gespräch bedeutet, eine Welt teilen. Die erste Voraussetzung für mein Gespräch mit anderen ist jedoch die Anerkennung meiner kollektiven Existenz als Jude, denn ich bin nicht nur Mensch, sondern auch Israeli. Dass so ein Gespräch möglich ist, zeigt genau der Austausch, den Navid Kermani und ich sowohl im Jahr 2002 als auch 2023 gleich nach dem 7. Oktober hatten. Heute und damals sind es respektvolle Gespräche, die, obwohl sie von verschiedenen Standpunkten und Lebensweisen ausgehen, auf gegenseitiger Anerkennung und Respekt beruhen. Die Gründung des Staates Israel als jüdischer Staat oder Judenstaat verändert das Verhältnis von modernem Judentum von Grund auf. Es bringt die Ausübung politischer Souveränität in die jüdischen Lebenswelten. Die Idee eines jüdischen Staates, eines Staates, in dem wir Juden und die jüdische Religion und Nation als partikulare Markierung verstanden werden, von denen nicht-jüdische Bürger oft ausgeschlossen sind, trifft frontal auf ein universales, aufklärerisches Gleichheitsdenken. Das ist das Prinzip Israel. Das muss ohne Einschränkung anerkannt werden. Und jede Forderung, dass Palästina vom Fluss bis zum Meer frei sein soll, ist gleichbedeutend mit dem Unwillen und der Ablehnung, diese Welt mit mir zu teilen. Das gilt auch für diejenigen hier in Israel, die den Raum für sich allein beanspruchen. Da gilt auch der Appell, dass wir immer noch reden müssen, nicht mehr. Ist meine Vernichtung verhandelbar? Da gibt es nichts zu reden. Das ist kein Streit zwischen Freunden, die eine Welt teilen wollen und verstehen wollen, dass sobald es mehr als eine Sichtweise gibt, mehr als eine Weltanschauung, der Konflikt zwischen ihnen unvermeidbar ist. Auch wenn Erfahrungen und Perspektiven anders sind, kann man streiten und Freunde bleiben. Aber mit Menschen, die meine Vernichtung kontextualisieren wollen, will ich nicht debattieren. Das heißt nicht, dass ich das Leid der anderen Seite ignoriere. Oder sicher trage ich als israelische Staatsbürger politische Verantwortung für alles, was in meinem Namen geschieht. Dazu gehört auch der Militäreinsatz im Gazastreifen, bei dem Menschen ihr Leben verlieren. Die israelische Armee ist aber auch die, die zwischen mir und meiner Auslöschung der Souveränität ausübender Israeli steht. Und dafür tragen wir als Israelis politische Verantwortung, die uns noch lange nachgehen wird. Das ist trotzdem wahr, obwohl der Staat und seine Militärs uns an diesem Tag nicht beschützen konnten. Der Vertrag mit den Bürgern wurde gebrochen. Das Gottvertrauen, das auf Staat und Militär übertragen wurde, erschüttert. Die Grenzen müssen, koste es, was es wolle, geschützt werden. Aber auch die Vorstellung, ja der Wunschtraum, der den Judenstaat Israel als einen Teil von Europa und Asien wahrnimmt, Israel als wahres Europa im Nahen Osten für nicht geduldete jüdische Europäer, die Idee, dass man als Jude im muslimischen Raum leben kann und dort akzeptiert wird, brach in sich zusammen. Alle Israelis wissen, das hätte nicht passieren dürfen. Dafür kann und wird es keine Vergebung geben. Das gilt auch für unsere politische und militärische Führung, die den 7. Oktober hat geschehen lassen. Wir werden es ihnen nicht vergeben können. Und wir werden ihnen nicht vergeben, wenn sie es nicht schaffen, die nach Gaza verschleppten Geiseln lebend zurückzubringen. Verantwortung für die eigene Sicherheit zu übernehmen und diese nicht mehr nur Gott anzuvertrauen, beinhaltet für Juden und Jüdinnen nach 1945, gleich welche Einstellung zu Israel, einen unbedingten politischen Imperativ zu der Zeit vor der Shoah. Zitat Anfang. Es gilt der schwer verständliche Grundsatz, dass man sich immer nur als das wehren kann, als was man begriffen wird. Diejenigen, die solche Identifizierungen einer feindlichen Welt ablehnen, mögen sich der Welt wunderbar überlegen fühlen. Aber eine solche Überlegenheit ist dann nicht mehr von dieser Welt. Sie ist eine Überlegenheit eines besseren oder schlechter ausstaffierten Wolkenkuckucksheims. Zitat Ende. So Hannah Arendt im Jahr 1959 in Hamburg, als sie den Lessing-Preis entgegennimmt. Eigentlich soll sie über Aufklärung, Lessing und Toleranz sprechen, aber sie sieht keine andere Möglichkeit als 14 Jahre nach der Katastrophe und 26 Jahre seit ihrer Flucht aus Deutschland vor dem deutschen Publikum als Jüdin aufzutreten. Arendt, die zeitlebens eine kritische Zionistin, stolze Jüdin ist, wird gerade in dieser Zeit von denjenigen beansprucht, die ihrer eigenen Feindschaft gegen Israel einen jüdischen Stempel aufdrücken wollen und doch nicht viel über Arendt wissen und das, obwohl sie Preise in ihrem Namen bekommen. So kann man sich mit dem Label Arendt schmücken, mit Preisen, die ihren Namen tragen, auch gerade weil für die Preisträgerin außer ihrer eigenen Eitelkeit überhaupt nichts auf dem Spiel steht. 2023 kann man sich im Namen Arendts einem deutschen Publikum annähern, indem man jüdische Israelis selbst zu Nazis macht, die Gaza und Menschenleben auslöschen. Damit wird die Hamas wohl zu Kämpfern des Warschauer Ghettos, der 7. Oktober ein gerechtfertigter Befreiungsschlag gegen uns Nazis. Das geschieht auch, weil der Aufstand des Warschauer Ghettos, der sich kürzlich zum 80. Mal jährte, nicht zur deutschen Erinnerungskultur gehört. Es ist ein jüdischer und israelischer Erinnerungsort. Gaza in Warschaus jüdisches Ghetto zu verwandeln, ist bewusst bösartig. Perfider kann man nicht argumentieren. Das gilt dann als Israel-Kritik, die man scheinbar nicht äußern darf und dann auch noch unter Meinungsfreiheit fällt. Es ist erstaunlich, wie oft man das hört, wo man doch angeblich mundtot gemacht wird. Der etwas vornehmere Terminus für Nazis ist dann Siedlerkolonialist. Was im letzten Jahr in den Debatten um die Documenta 15 noch intellektuelle Spielerei war und an der auch ich versucht habe teilzunehmen, ist nun bitterer Ernst. Die Singularität der Shoah wird zum Spielball des Radical Chic Milieus, das sich mit einer Radikalität schmückt, für die man weder Verantwortung übernimmt, noch einen Preis bezahlt, dafür aber Preise bekommt und gleichzeitig sich als die wahren Opfer von Zensur versteht. Da tun sich Abgründe der Ignoranz und des intellektuellen Müßiggangs auf, die nicht mal mehr mit dem überstrapazierten Begriff des Antisemitismus gerechtfertigt werden können. Das ist stumpfsinnige Niederträchtigkeit und die ist nicht mal banal. Aaron selbst ist seit 1975 nicht mehr am Leben. Israel hatte immer einen besonderen Stellenwert in ihrem Leben, auch wenn sie diesen Staat, dem sie emotional eng verbunden war, mit intimer Distanz betrachtete. Das Schicksal Israels berührte sie persönlich mehr als das jedes anderen Landes. Jüdische Politik war immer ein integraler Bestandteil ihres Lebens und wie ihr Buch Eichmann in Jerusalem zeigt, hat sie sich immer leidenschaftlich und kritisch für Israel engagiert. Sie war eine ehrliche Kritikerin, denn sie war eine durch und durch jüdische Denkerin der Katastrophe der Shoah, des Zivilisationsbruch für Juden und die Welt. Daher auch ihre Beschäftigung mit dem Bösen, das den Juden widerfuhr. Es ging ihr immer um jüdische Sichtbarkeit, und die Politisierung dieser Sichtbarkeit ist und die Politisierung dieser Sichtbarkeit ist eben auch der Staat Israel. Und sie fragt sich ständig, als eine in Deutschland geborene, dort Studierende und bis in die 20er auch dort lebende Jüdin, wie man als Jüdin auf Deutsch zu Deutschen und in Deutschland spricht. Sie besaß jüdische Sensibilitäten und ein jüdisches Herz, von denen ihre sogenannten Anhängerinnen nur träumen können. Sie versuchte immer im Sprechen mit anderen eine gemeinsame Welt herzustellen. Das tun viele Intellektuelle nur im Monolog. Sie reden nur noch mit sich selbst. Wie kann daher ein sprachlicher Transformator funktionieren, der die innere hebräische und jüdische Sprache nach außen hin ins Deutsch, in Deutsch verwandelt? Welche Sprache ist angebracht, um aus israelischer und jüdischer Sicht auf Deutsch einem deutschen Publikum zu beschreiben, ja zu erklären, was hier geschieht, wenn man immer noch sprachlos ist? Die Kluft zwischen dem Hier und Dort wird immer größer und damit auch die Kluft zwischen den Sprachen. Wie also ein ehrliches Gespräch führen? Seit dem Morgen des 7. Oktober schauen wir in und außerhalb Israels in einen Abgrund, den wir uns in unseren schlimmsten Albträumen nicht hätten vorstellen können. Dieser Tag ist der schwärzeste in der israelischen Geschichte und ein schwarzer Tag in der jüdischen Nachkriegsgeschichte. Ein Gemetzel an Juden, wie es das seit der Shoah nicht mehr gegeben hatte. Dass die eigene Tochter nicht zu den Opfern gehört, ist dem Zufall geschuldet, denn auch sie und ihre Eltern waren gemeint. Erinnerungen an Pogrome, das ekstatische und systematische Töten von Jüdinnen und Juden durch die Nationalsozialisten, der antijüdische Hass, sind nun Teil der israelischen Erfahrung geworden. Das war wohl auch die Absicht der Hamas, die mit genauen Instruktionen in das Land einfiel. Sie wollte mit dem Terrorangriff jüdische Urängste schüren. Und sie schaffte es, in das Bewusstsein der Israelis einen kaltblütigen Vernichtungswahn der Palästinenser einzubrennen, was nicht mehr zu löschen sein wird. Diese persönlichen Erinnerungen, die versuchen, das Unfassbare zu benennen und mit dem jüdischen kulturellen Gedächtnis und der Beispiellosigkeit der Shoah verknüpft sind, werden von Spezialisten und Spezialistinnen für Völkermord und Antisemitismus in offenen Briefen in Fragen gestellt. Sie seien unhistorisch und dienten keiner politischen Lösung. Das mag sein, historische Ereignisse zu vergleichen, einzuordnen, berühmt-berüchtigte Kontexte zu finden, das gehört zum Handwerkszeug eines jeden sich als intellektuell verstehenden Menschen. Dabei müssen die emotionalen Wahrheiten der Beteiligten ausgeschlossen bleiben, um sich die gefühllose und kalte Objektivität zu bewahren. Aber gleichzeitig ist das eine Flucht vor der Wirklichkeit, einer Wirklichkeit, die von keiner schönen Theorie eingefangen werden kann. Eigentlich sollte keine Theorie vor dieser Wirklichkeit standhalten, aber sie scheinen es trotzdem zu tun. Auch wenn man behauptet, vergleichen sei nicht gleichsetzen, geht es gerade um das Gleichsetzen. Die Debatten spitzen sich schon deshalb zu, weil man für sich in Anspruch nimmt, mit der richtigen Haltung die Lehren aus einer grausamen Geschichte zu ziehen und also auf der richtigen Seite der Geschichte zu wandeln. Es gibt diejenigen, ja es muss sie geben, die sich von ihren moralischen Vorstellungen treiben lassen und sich damit auch etwas über die Hamas einfallen lassen. Unterschriften unter Aufrufe setzen, die Gewalt auf allen Seiten verurteilen. Damit ist die scheinbare Sicherheit, die Welt zu erfassen und zu verstehen, wiederhergestellt. Kontext wird da zum Zauberwort, das alle Türen öffnen kann. Ich vergleiche, also bin ich intellektuell. Das mag zwar moralisch und uneigennützig klingen, hat aber absolut keine Resonanz in Israel, denn es fordert von uns Israelis, zum 6. Oktober zurückzukehren und den 7. zu vergessen. Das wird nicht geschehen. Die Kritiker und Kritikerinnen Israels werden verstehen müssen, ob es ihnen in ihrer selbstgefälligen Weltoffenheit gefällt oder nicht, dass die Existenz des Staates Israel eine radikale Abkehr von der selbstlosen Negation des eigenen Ortes ist. Für die meisten von uns Israelis ist Ethik an unsere Partikularität gebunden, was dann auch heißt, dass man als konkreter Mensch an sein konkretes Dasein mit konkreter Verantwortung gebunden ist. Und dazu gehören die Geburt und die Geschichte. Und auch die Verantwortung, die wir hier für uns alle tragen. Das geht über die oft in Verruf gebrachte Identitätspolitik hinaus. Diese Verwobenheit zwischen Moral und Identität ist auch meine, unsere Antwort darauf, wie wir die Spannungen als Juden, die in Israel leben, aufrechterhalten. Universalmaximen sind ohne die Leidenschaft der Identitäten als Juden oder Jüdinnen hier in Israel nur nähere Phrasen. Identität ist Teil unseres Lebens. Unsere Identitäten spielen eine Rolle und unsere Identitäten als Juden und Jüdinnen spielen gerade, wenn wir so brutal angegriffen werden, hier in Israel eine noch größere Rolle. Die Tatsache, unsere Individualität koppelt uns nicht von unserem Kollektiv ab. Nur so kann ich ehrlich als israelischer Jude in Israel nach Deutschland reden und schreiben. Sicher hat Israel jahrzehntelang Unrecht in Gaza begangen. Israel hat sich aber auch 2005 aus dem Gazastreifen zurückgezogen. Das israelische politische und militärische Establishment hat die Hamas völlig falsch eingeschätzt. Dafür würden sie den politischen Preis bezahlen. Wenn der Krieg vorbei sein wird, wird in Israel alles anders werden. Es wird wohl eine neue Regierung geben, die auch versuchen wird, eine Nachkriegssituation in Gaza herzustellen, die sich nicht mehr auf die Hamas stützen wird. Und die Demokratiebewegung, die vor dem 7. Oktober so aktiv war und jetzt in diesen Kriegszeiten viele Funktionen des Staates übernimmt, wird ihre Aktivitäten wieder aufnehmen. Und wir werden auch nach politischen Lösungen für den Konflikt suchen, denn wir wollen und müssen hier weiterleben. Aber das wird ohne die Hamas sein, denn sie ist keine nach Demokratie strebende antikolonialistische Organisation, wie sie von Teilen des progressiven Milieus gesehen wird. Die Mitglieder der Hamas sind Akteure, die Handlungsspielraum haben. Und sie wurden 2006 gewählt, um den Gazastreifen zu verwalten. Dieser Handlungsspielraum hat das Ziel, alles, was nicht so ist wie sie, besonders Juden und Jüdinnen, auszulöschen. Sie sind sehr klar darüber, was sie wollen, sind bereit, die Zivilbevölkerung Gazas für ihren totalen Dschihad zu opfern. Der Nahe Osten soll brennen, das ist ihr Anliegen. Sie bauten eine unterirdische Parallelwelt im Gazastreifen und ignorieren bewusst die Not und die Armut der Bevölkerung. Zu denken, dass die Hamas-Akteure nur das Produkt israelischer Handlungen sind, mag selbst einer rassistischen Überheblichkeit geschuldet sein, die den Verdammten dieser Erde keinen Handlungsspielraum einräumt und die Welt binär in weiße Unterdrücker und nicht weiße Unterdrückte aufteilt. Dass die Komplexität der Wirklichkeit von Teilen der politischen, der globalen Linken ausgeblendet wird, die in Texten und nicht in Wirklichkeiten lebt, wird zu einem Bruch mit progressiven Israelis führen. Es wird auch dazu beitragen, jegliche Kompromissbereitschaft für die Zukunft schwieriger zu machen. So spielt das progressive Milieu der Hamas und ihrem Vernichtungswillen in die Hände. Niemand sollte vergessen, dass man der Hamas einen Handlungsspielraum einräumte, der es ihr ermöglichte, das Massaker öffentlich zu inszenieren, um den Juden Israels und der Welt zu sagen, dass sie mit einem Vernichtungswillen ohnegleichen konfrontiert sind, dass das Leben jüdischer Menschen in und außerhalb Israels nach dem 7. Oktober nie wieder zur Ruhe kommen kann und wird. Auch das werden wir in Israel nicht vergessen. Unser Leben wird auch nicht zur Ruhe kommen, solange die noch in Gaza verbliebenen Geiseln nicht gerettet sind. Allein die Vorstellung, dass die Hamas fast 240 Geiseln in den Gazastreifen verschleppte, darunter kleine Kinder und alte Menschen, und dass man das nicht verhindern konnte, bestimmte bis zum 24. November die erste Phase des Krieges. Dann kam die nächste. Sie dauerte eine Woche. Es gab Waffenstillstand und die Hamas ließ minutiös inszeniert Geiseln frei, vor allem Kinder und alte Frauen. Das geschah jeden Abend live im Fernsehen und die Hamas kontrollierte die Bilder, so wie sie viele der Bilder aus dem Gazastreifen kontrolliert. Gegen solche Bilder hat die Schrift einen schweren Stand. Das war nach einer Woche vorbei. Die Hamas brach den Waffenstillstand und der Krieg geht seit dem 1. Dezember weiter. Und weitere 132 Geiseln in allen Altersgruppen, darunter auch junge Frauen, bleiben in Gaza zurück. Wie viele von ihnen noch leben, wissen wir nicht. Dass die Hamas gerade die jungen Frauen weiter als Geiseln gefangen hält, lässt das Schlimmste befürchten. Geiseln, die zurückkehren, wissen davon zu berichten. Die Hamas-Terroristen haben am 7. Oktober gerade junge Frauen aufs Brutalste vergewaltigt und ermordet und diese Taten gestreamt, um Horror unter den Israelis zu verbreiten. Für sie waren die sexuellen Gewalttaten ein Triumph. Sie wollten als die Verkörperung des Bösen identifiziert werden. Auch das wird von den 7. Oktober-Leugnern und Leugnerinnen ausgeblendet. Manche Geiseln werden von der Armee tot geborgen und drei Geiseln wurden von der Armee irrtümlich während der Kampfhandlungen erschossen. Auch werden die Bilder der noch festgesetzten alten Männer öffentlich gezeigt. Die Geiseln bestimmen den öffentlichen Diskurs. Ihre Rückkehr ist das Einzige, was viele Menschen hier unaufhörlich bewegt, aber natürlich nicht alle. Israel ist nicht nur ein moderner und abstrakter Staat, nicht nur eine Idee, sondern versteht sich auch als eine Gemeinschaft, eine Familie, in der jede jeden kennt und sich verbunden fühlt. Das ist Teil der israelischen Identität. Auch das ist sprachlich für Außenstehende schwer zu vermitteln und mit dem abstrakten Wort Solidarität nicht zum Ausdruck zu bringen. Das hat nichts damit zu tun, dass das Land im Innersten gespalten und differenziert ist und dass die Politik der Zeit vor dem 7. Oktober immer noch mitschwingt. Israelis leben im ständigen Kampf zwischen staatlicher Normalität und religiösen und metaphysischen Gesetzen der Erlösung, die immer wieder in die Tagespolitik eindringen. Der Überfall am 7. Oktober hat das deutlich gezeigt und die kollektive Sorge um die Geiseln steht jenseits jeder Realpolitik, die auf die Geiseln keine Rücksicht nehmen soll. Das wird hier auch von den wenigsten gefordert. Die Menschen wissen intuitiv, dass die beiden Kriegsziele, die Hamas zu zerstören und die Heimkehr der Geiseln, vielleicht nicht zusammengebracht werden können. Es ist, als ob eine ständige Last der religiösen und messianischen Erwartungen das anscheinend kulturelle und säkuläre Projekt überfrachtet. Ohne die Heimkehr der noch lebenden Geiseln wird dieser Krieg nicht gewonnen werden. Ohne die Heimkehr der Geiseln wird es keinen 8. Oktober geben. Ohne die Heimkehr der Geiseln wird der Staat sich trotz aller militärischen Überlegenheit vom 7. Oktober nicht erholen können. Das ist Israels Staatsräson. Ja, sie muss es sein. Die Wunde wird sich trotzdem nicht schließen lassen. Max Brod und Franz Kafka wissen das. Zitat Anfang. So gäbe es außerhalb dieser Erscheinungsform der Welt, die wir kennen, Hoffnung? Er lächelte. Oh, Hoffnung genug, unendlich viel Hoffnung, nur nicht für uns. Zitat Ende. Das war der Beitrag von Nathan Snyder aus dem Sammelband nach dem 7. Oktober, herausgegeben von Tanja Martini und Klaus Bittermann, erschien in der Edition Tiamat. Wir verabschieden uns in den Abend. Das war Recycling vom 7. Oktober 2024 mit einer Sendung über das Buch nach dem 7. Oktober, herausgegeben von Tanja Martini und Klaus Bittermann, erschienen in der Edition Tiamat. Das Gespräch über das Buch werden wir im Dezember fortsetzen mit einem Gespräch mit Klaus Bittermann und beenden den Abend. Wie beim letzten Mal, als es über Antisemitismus geht, mit der Parole Israel bis zum Kommunismus.